Lukas 4, die Verse 24 bis 30 haben wir da gerade gehört. Und bei uns im Studio zu Gast ist Hildegard Huwe aus, wie Sie zu Recht betont haben, aus der Abteilung Seelsorge im Sozial- und Gesundheitswesen. So heißt es korrekt, also im Erzbistum Köln. Da arbeiten Sie und helfen uns jetzt vielleicht die gerade gehörte Stelle ein bisschen besser zu verstehen. Jesus tritt in der Synagoge auf und spricht ja tatsächlich ein bisschen in Rätseln für unsere heutigen Verhältnisse. Da ist von Witwen zur Zeit des Elia die Rede, von Aussätzigen zur Zeit des Propheten Elisha. Und wichtig für uns in dem Kontext ist natürlich zu verstehen, warum werden die Menschen, die ihm zuhören, plötzlich wütend und wollen ihn einen Abhang herunterstürzen. Also womit provoziert Jesus die Menschen, die ihm da zuhören in der Synagoge von Nazareth?
Er provoziert sie genau mit dem Satz, an dem wir Zuhörer heute vielleicht auch hängen bleiben, nämlich mit dem Satz, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Dahinter verbirgt sich die Geschichte der Propheten im Alten Testament, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit ihrer Botschaft, das Wort Gottes zu verkünden und lebendig zu halten, eben nicht nur Freunde und Anhänger finden, sondern auch leiden müssen, vertrieben werden, mit dem Tode bedroht werden. Und diese Erfahrung hat sich zu diesem Satz, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt, verdichtet. Und noch heute benutzen wir diesen Satz, um genau so eine Erfahrung zu beschreiben, nämlich, dass Mahner oder auch Menschen, die eine Botschaft bringen, für die Botschaft manchmal gehauen werden. Und genau so wurden auch die beiden Propheten, von denen der Jesus hier spricht, gehauen. Der Elia wurde dafür gehauen, dass er die große Hungersnot verkündet hat und die vorausgesagt hat. Und die Menschen haben aber angenommen, er hat sie selber mit verursacht. Aha. Und dafür wurde er quasi von den Menschen damals gehauen und nur eine Witwe, eine Rechtlose, die gibt Zeugnis dafür, dass dieses Wort, dass sich in diesem Wort auch nochmal eine andere Wirklichkeit verbirgt. Nämlich die Wirklichkeit, dass, wenn man diese Erzählung im Alten Testament nachliest, der Öltopf nicht versiegt und der Mehltopf nicht leer wird. Das ist die Botschaft, die der Elia dieser Witwe mitteilt. Ihr werdet diese Hungerzeit überstehen. Gott ist mit euch. Und die andere Seite ist auch nochmal ganz interessant, der Elisha. In der Zeit, in der Elisha lebte, gab es wohl viele Aussätzige, aber der Syrer Naaman wird geheilt. Und er wird nicht geheilt, weil der Elisha zu ihm kommt, sondern in dem Fall ist es einmal umgekehrt. Der Syrer sucht Hilfe und durch die Vermittlung eines Mädchens gerät er auf den Weg und findet Elisha, und dieser Elisha hilft ihm, diesen Aussatz loszuwerden. Die anderen Aussätzigen vertrauen nicht auf diese Kraft Gottes, die sich hier in Elisha zeigt.
Und Jesus setzt sich jetzt in eine Reihe mit diesen beiden Propheten und den historischen Ereignissen?
Genau, und er sagt, und genauso wird es mir auch gehen, genauso werdet ihr mit mir auch umgehen. Ihr werdet mich hauen für diese Botschaft, die ich für euch habe, nämlich, dass dieses Heil jetzt schon da ist und dass ich derjenige bin, der euch dieses Heil zusagt und in dem dieses Heil in euer Leben kommt. Und das Spannende ist, dass er ja quasi den Menschen da mal sagt, so wie eure Väter und Vorväter mit Elisha und Elia umgegangen sind, so werdet ihr mit mir umgehen. Und genau das machen sie auch. Also sie reflektieren nicht kritisch ihr Verhalten gegenüber Jesus, sondern es regt sie auf. Ja? Jesus provoziert sie an der Stelle. Und deswegen treiben sie ihn auch aus der Stadt hinaus, ja, und handeln quasi an Jesus genauso wie ihre Vorväter an Elia und Elisha.
Und für die Zuhörer ist es schon zu viel, dass er sich dann mehr oder weniger als Prophet inszeniert in der Szene.
Ja, er setzt sich da in die Nachfolge dieser Propheten, in diese Tradition.
Ja, Sie haben es angedeutet, es geht dann sehr schnell zu Ende. Man treibt ihn zur Stadt hinaus. Ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt, dass er im Evangelium um seine körperliche Unversehrtheit fürchten muss. Und dann passiert in einem Satz etwas ganz Heldenhaftes. Die Leute wollen ihn runterstürzen, treiben ihn an einen Abhang. Und er schreitet einfach mitten hindurch und geht weg. Was sagt das aus, dieser eine Satz?
Ja, ich finde es nochmal ganz spannend, dahin zu gucken, dass es ein Bergabhang ist. Also dieser Ort wird quasi zum Zeichen dafür, was da passiert. Da bricht eine Beziehung ab. Da geht es hinunter. Da gibt es kein Zurück mehr und kein Miteinander mehr. Und dieser Bruch in der Kommunikation, der zeigt sich da wirklich an diesem gewählten Bild. Und der Evangelist Lukas erzählt da von einer ganz majestätischen Szene, dieser Jesus, der geht mitten durch diese Menge hindurch, die gerade noch gewillt ist, die Hand gegen ihn zu erheben, ihn hinunterzustürzen, sich seiner zu entledigen. Und im Alten Testament, auch hier greift ein altes Bild auf, dieses durch die Menge hindurchgehen ist ein Bild für das Erscheinen Gottes. In diesem Jesus ist eine andere Macht gegenwärtig. Derer kann man sich nicht bemächtigen und die kann man auch nicht irgendwie so einfach loswerden. Und ich finde es schon großartig, was der Lukas da erzählt, denn Jesus geht quasi durch diese Menge hindurch, wieder in die Weite, von der Enge der Synagoge, wo sich das Denken der Menschen quasi ballt, wo sich die Aggressionen ballen, ja, geht er hindurch, stellt sich wieder in die Weite. Wer auf mich hört, wer die Botschaft hören will, der soll sie hören, der gehört zu mir und nicht diejenigen, die meinen, weil sie Juden sind oder weil sie in einer Synagoge sind, das ist meine Gemeinde.
Mhm. Damit sind wir ja fast schon beim Transfer für heutige Zeiten. Also einerseits wird er bedroht, er kommt aber aus der Situation wieder heraus, das heißt noch lebt er. Die Menschen haben vielleicht etwas gelernt, die ihn da hinabstürzen wollten. Was lernen wir daraus?
Ich finde es immer ganz spannend, dass Jesus darauf abhebt, abzuheben scheint für mich, wer hört mir zu? Und ich finde es spannend, wenn ich mich heute mal dabei beobachte, wie höre ich zu? Höre ich zu, was ich alles schon weiß oder was, oder von dem kann eigentlich nichts Neues kommen? Wie höre ich zu? Was entdecke ich in meinem Zuhören? Und gelingt es mir heute auch immer anders zu hören, als das weiß ich eh schon? Und ganz gelungen finde ich es, das, was ich da höre und was ich bei mir beobachte, das auch im Gegenüber zu Gott ins Gespräch zu bringen.
Die Gedanken zum Tagesevangelium waren das von Hildegard Huwe aus der Abteilung Seelsorge im Sozial- und Gesundheitswesen des Erzbistums Köln. Das war Lukas 4, die Verse 24 bis 30. Dankeschön, Frau Huwe, für Ihre Gedanken heute und wir hören Sie morgen wieder und übermorgen und danach dem Morgen bis Samstag inklusive hier jeden Morgen um 8 im Tagesevangelium im Domradio.